Heute geht's weiter. Letztes Mal haben wir über den König Asa ja schon gehört. Heute geht's weiter in der Königsgeschichte am Familiengottesdienst. Und zwar Elia auf dem Berg Karmel. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist so ein markanter Vers, den bestimmt ganz viele von euch kennen. Aber gehen wir jetzt mal zurück oder genau, schauen wir uns mal die Personen näher an, die jetzt vorkommen wäre in der Geschichte. Es ist der Elia, Ahab, Isabel, Obadja, das Volk, die Propheten Baals und die Propheten der Aschera. Da ist der Elia. Der Elia, das ist ein Prophet, genau. Elia bedeutet auf Hebräisch, mein Gott ist Yahweh, mein Gott ist der Herr. Dann gibt's da der Ahab, König Ahab, der König übers Nordreich von Israel. Das war der König, ich glaube, du hast in der letzten Predigt, Elia, als er sich mit Josaphat getroffen hat und als er da die ganze falsche Propheten geweissagt haben, war der Ahab. Der Ahab war der gute König oder schlechte König? Schlechter König, weil die ganzen Könige vom Nordreich Israel, haben wir die letzte Woche und Monate gehört, waren alle böse. Durchweg böse. Im Königreich von Juda gab es immer wieder Könige, die immer wieder nach Gottes Wege gewandelt sind. Dann gibt's da in dem Bericht noch der Obadja. Es gibt ganz viele Obadjas in der Bibel, aber das ist der Haushofmeister vom König Ahab gewesen. Obadja heißt auf Hebräisch Diener Gottes. Dann in der Geschichte kommen noch 450 Propheten Baals und 400 Propheten der Aschera vor. Das waren die Götter der Kanaaniter. Der Baal wurde verehrt als Wettergott, als Gott der Ernte, auch in Bezug auf Frauen ein sehr spezieller Gott. Dann seine Frau oder seine Mitgöttin, die Aschera, sie wurde als Urmutter verehrt und als Fruchtbarkeitsgöttin. Genau, und also 850 Propheten eines Götzendienstes. Und wenn wir jetzt mal schauen, wie kommen wir zu der Geschichte auf dem Berg Karmel? Da ging's los mit der Herrschaft Ahabs. Der Ahab wurde König. Die Herrschaft Ahabs, des Sohnes Omris, über Israel begann im 38. Jahr der Regierungszeit König Asas in Juda. Er regierte 22 Jahre in Samaria über Israel. Doch Ahab tat, was dem Herrn missfiel, mehr als alle Könige vor ihm. Und als genügte es noch nicht, nahm er auch noch die Tochter von Etbal, dem König von Sidon, zur Frau und begann, also da habe ich den Namen vergessen, sehe ich jetzt, die heißt Isabel, zur Frau und begann, den Baal anzubeten. Zuerst baute er dem Baal in Samaria einen Tempel und darin einen Altar. Dann ließ er ein Aschera-Bild aufstellen. Er tat mehr, was den Zorn des Herrn, des Gottes Israels erregte, als alle Könige vor ihm. Hier sieht man, auf dem Bild nochmal, sieht man ihn, er hat einen Tempel errichtet und er hat auch befohlen, dass das Volk auch diese Götter anbeten sollen. Und die, die es nicht taten, die wurden verfolgt aufs Übelste. Auf Befehl von seiner Frau Isabel sollten alle Propheten umgebracht werden, alle Propheten von Gott dem Herrn umgebracht werden. Es war keine gute Zeit für Leute, die dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs noch dienten. Keine gute Zeit. Und der Elia war ein Prophet davon. Aber der Elia war ein Prophet, der hat Gottes Stimme gehört. Der hat trotzdem gemacht, was er sagt. Und zwar, und Elia aus Tischbe in Gilead sagte zu Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, der Gott, dem ich diene, die nächsten Jahre wird weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, ich ordne es an. Dann, nachdem er raus ist vom König, ist er von Juda, von Samaria, Also er kam aus Tischbe, ist nach Samaria zum Ahab, ging dann, hat einen Auftrag bekommen, an den Bach Krit zu gehen. Und dort war dann was ganz, eigentlich war dort ein totales Wunder. Nämlich, als der Elia an dem Bach saß, die Hungersnot kam. Was war dann? Ist er verhungert? Nein, weil? Ja? Gott hat Elia versorgt durch Raben und durch diesen Bach, da konnte er trinken. Und als es dann auch versiegt ist, wegen der Hungersnot, hat Gott zu ihm gesagt, geh nach Zapat, zu einer Witwe. Dort schicke ich dich hin, die werde ich versorgen. Da war dann das nächste Wunder, das ist wieder eine extra Geschichte. Ach, das ist einfach, das ist super. Einfach, wie Gott es einfach tut. Auf jeden Fall hat er der Elia versorgt in Zapat bei dieser Witwe. Und dann geht's los jetzt mit unserer Geschichte. Die Monate vergingen und im dritten Jahr sprach der Herr zu Elia, geh und zeige dich Ahab. Ich will dem Land Regen schicken. Da ging Elia, um sich Ahab zu zeigen. Inzwischen war in Samaria eine große Hungersnot ausgebrochen. Deshalb ließ Ahab seinen Palastvorsteher Obadja rufen, der ein treuer Anhänger des Herrn war. Er hatte einst, als Isebel alle Propheten des Herrn töten ließ, 100 Propheten in 2 Höhlen verborgen, in jeder Höhle 50, und hatte sie mit Essen und Trinken versorgt. Ahab sagte zu Obadja, geh durchs Land zu jeder Quelle, zu jedem Bach und sieh, ob wir Gras finden, um die Pferde und Maultiere zu retten, damit wir nicht alles Vieh sterben lassen müssen. Sie teilten das Land zwischen sich auf, um es zu durchsuchen. Ahab ging in die eine Richtung, Obadja in die andere. Als Obadja unterwegs war, kam ihm Elia entgegen. Als er ihn erkannte, warf er sich vor ihm auf die Erde. Bist du es wirklich, mein Herr, Elia? Fragte er. Ja, ich bin es, antwortete Elia. Nun geh und sag deinem Herrn, Elia ist da. Aber Herr, protestierte Obadja, was habe ich dir getan, dass du deinen Diener an Ahab auslieferst, der mich ganz sicher töten wird? So wahr der Herr, dein Gott lebt. Der König hat dich in jedem Volk, in jedem Königreich suchen lassen. Und jedes Mal, wenn man ihm sagte, Elia ist nicht hier, ließ Ahab das Reich oder das Volk schwören, sodass sie dich nicht gefunden hatten. Und nun sagst du zu mir, geh und sag deinem Herrn, Elia ist hier. Sobald ich dir den Rücken gekehrt habe, wird der Geist des Herrn dich weiß wohin bringen. Wenn ich zu Ahab gehe und ihm Bescheid sage, dann kommt er und findet dich nicht und dann wird er mich töten. Dabei bin ich seit meiner Jugend ein treuer Diener des Herrn gewesen. Mein Herr, hat er denn niemand erzählt, was ich tat, als Isebel die Propheten des Herrn tötete? Ich habe 100 von ihnen in 2 Höhlen verborgen und sie mit Essen und Trinken versorgt. Und jetzt sagst du zu mir, geh zu deinem Herrn und sag ihm, Elia ist hier. Er wird mich umbringen. Doch Elia antwortete, so wahr der Herr, der Allmächtige lebt, dem ich diene. Ich werde mich Ahab noch heute zeigen. Da machte sich Obadja auf den Weg zu Ahab und sagte es ihm. Und Ahab ging Elia entgegen. Bist du es, der Israel ins Unglück gestürzt hat? Fragte Ahab, als er ihn sah. Nicht ich habe Israel ins Unglück gestürzt, entgegnete Elia. Du und deine Familie deines Vaters, denn ihr wollt den Geboten des Herrn nicht gehorchen und stattdessen habt ihr die Bilder von Baal angebetet. Ruf nun das ganze israelitische Volk auf den Berg Karmel zusammen, auch die 450 Propheten des Baals und die 400 Propheten der Aschera, die an Isebels Tisch sitzen. Da schickte Ahab Boten zu allen Israeliten und rief die Propheten auf den Berg Karmel zusammen. Also hier kam, nochmal zurück, hier kam der Ahab her, Hier kam aus Zapat kam der Elia und hier ist der Berg Karmel. Elia stellte sich vor das Volk und sagte, wie lange wollt ihr noch hin und her schwanken? Wenn der Herr Gott ist, folgt ihm. Wenn aber Baal Gott ist, dann folgt ihm. Doch das Volk schwieg. Da sagte Elia zu ihnen, ich bin als einziger Prophet des Herrn übrig geblieben. Baal dagegen hat 450 Propheten. Holt zwei Stiere. Die Propheten Baals sollen sich einen aussuchen, ihn in Stücke zerschneiden und auf das Holz legen, doch ohne es anzuzünden. Ich werde den anderen Stier vorbereiten und auf das Holz legen, es aber ebenfalls nicht anzünden. Dann ruft ihr den Namen eures Gottes an und ich werde den Namen des Herrn anrufen. Der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott. Und das Volk antwortete, das ist gut. Da sagte Elia zu den Baalspropheten, wählt einen Stier und bereitet ihn zuerst vor, denn ihr seid viele. Dann ruft den Namen eures Gottes an, aber setzt das Holz nicht in Brand. Sie bereiteten den Stier vor, den man ihnen gab. Dann riefen sie den ganzen Vormittag lang den Namen des Baals an. Baal, antworte uns! Aber es kam keine Antwort. Daraufhin tanzten sie um den Altar, den sie errichtet hatten. Gegen Mittag begann Elia, sie zu verspotten. Vielleicht solltet ihr ein bisschen lauter rufen, höhnte er. Denn er ist doch ein Gott. Mag sein, er ist tief in Gedanken. Oder vielleicht hat er ja zu tun. Oder er ist auf Reisen. Oder er schläft und muss geweckt werden. Da schrien die Baalspropheten noch lauter. Sie ritzten sich, wie es Brauch bei ihnen war, mit Messern und Schwertern, bis das Blut floss. Nach dem Mittag gerieten sie in Ekstase, bis die Zeit des Speiseopfers gekommen war. Aber es erklang keine Stimme, es kam keine Antwort, nichts regte sich. Da forderte Elia das Volk auf, kommt, kommt hier herüber. Sie drängten sich um ihn, als er den Altar des Herrn, der eingerissen worden war, wieder aufbaute. Er nahm 12 Steine, einen für jeden Stamm der Söhne Jakobs, zu dem der Herr gesprochen hatte, dein Name soll Israel sein. Und mit diesen Steinen baute er einen Altar im Namen des Herrn. Dann hob er einen Graben rund um den Altar aus, so breit, dass er 2 Maßsaatkörner fasste. Er häufte Holz auf den Altar, zerteilte den Stier in Stücke und legte die Fleischstücke auf das Holz. Dann sagte er, füllt 4 große Vorratskrüge mit Wasser, gießt sie über das Opfer und das Holz. Danach sagte er zu ihnen, tu dasselbe noch einmal. Und schließlich sagte er, tut es nun ein drittes Mal. Und sie taten es ein drittes Mal. Und das Wasser lief den Altar hinunter und füllte sogar den ganzen Graben. Als die Zeit für das Speiseopfer gekommen war, das war so mittags um 3, trat der Prophet Elia heran und betete. Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, zeig uns heute, dass du Gott in Israel bist und dass ich dein Diener bin und all dies auf deinen Befehl hin getan habe. Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, Gott bist und dass du ihre Herzen zurückerobert hast. Da ließ der Herr Feuer herabfallen und setzte das Opferfleisch, das Holz, die Steine und die Erde in Brand und trocknete sogar den ganzen Graben aus. Als das Volk das sah, warfen die Menschen sich zu Boden und riefen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. da gebot Elia ihnen, ergreift die Baalspropheten, nicht ein einziger darf entkommen. Und sie ergriffen sie alle und Elia ließ sie an den Bach Kishon hinunterbringen und tötete sie dort. Dann sagte Elia zu Ahab, geh hin, iss und trink, denn ich höre einen mächtigen Regensturm heranziehen. Also machte sich Ahab auf, um zu essen und zu trinken. Elia aber stieg auf den Gipfel des Karmel hinauf, kauerte sich auf den Boden und legte den Kopf zwischen die Knie. Dann sagte er zu seinem Diener, geh, schau zum Meer hinaus. Der Mann ging und schaute. Und dann sagte er, ich sehe nichts. Elia sagte zu ihm, geh nochmal hin. Und siebenmal ging er. Beim siebten Mal endlich meldete ihm der Diener, ich sah eine kleine Wolke, etwa so groß wie die Hand eines Mannes, über dem Meer auftauchen. Da rief Elia, lauf zu Ahab und sage ihm, steig in deinen Streitwagen und fahre los, damit dich der Regen nicht daran hindert. Und im nächsten Augenblick wurde der Himmel schwarz von Wolken. Ein heftiger Wind kam auf und brachte starken Regen. Und Ahab bestieg seinen Wagen und fuhr nach Jezreel. In diesem Augenblick kam die Kraft des Herrn über Elia. Er gürtete seinen Mantel und lief den ganzen Weg nach Jezreel vor Ahab her. Das ist nur eine Geschichte aus diesem wunderbaren Buch. Gewaltig, oder? Die Geschichte von der Könige und den ganzen Propheten, das ist so, so, so spannend. Und auch lehrreich. Gott, also ich habe jetzt eigentlich nur ein, zwei Gedanken rausgegriffen aus der ganzen Geschichte, weil man könnte Sonntag für Sonntag für Sonntag alleine nur über dieses Kapitel einfach nur staunen, was da alles drinsteckt, wie Gott da rauskommt, was er uns auch, das soll auch wirklich lehrreich sein. Deswegen wurde die Geschichte aufgeschrieben. Und diese Geschichte von der Könige und Propheten, die gibt's gleich zweimal für uns. Ist das nicht großartig? Er ließ die Geschichte der Könige aufschreiben in den zwei Königsbücher. Das haben die Propheten aufgeschrieben. Und dann steht die Geschichte noch in der Chronike. Das sind die Geschichtsbücher der Könige, der Königshäuser. Gleich zweimal. Und wir sollen daraus lernen. Warum lest ihr die Bibel? Schnell noch einen Vers pro Tag, damit ich so über den Tag durchkomme, damit ich meinen Soll erfüllt habe oder irgend sowas. Nee, wir lesen die Bibel, um Gott näher kennenzulernen. Und mit so einem, wenn wir so ein Kapitel lesen, da ist so viel drin, um Gott kennenzulernen. Wie meint er es? Warum ließ er das aufschreiben? Warum hat er so gehandelt? Warum hat jetzt der und der das und das gesagt? Gott sprach zu seinem Volk durch Mose in 2. Mose 20, Vers 2 bis 5. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Fertige dir keine Götzenstatue an, auch kein Abbild von irgendetwas am Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor solchen Götterfiguren nieder, bring ihnen keine Opfer dar, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich dulde keinen neben mir. Und in 2. Mose 34, Vers 14, ihr sollt keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr ist ein eifersüchtiger Gott. Und was war hier passiert? Was ist mit dem Nordreich passiert? Was ist überhaupt mit dem Volk Israel passiert? Das Reich hat sich nach Salomo geteilt ins Nordreich und Südreich. Das Nordreich, wie vorher schon erwähnt, hatte nur Könige, die irgendwelchen Götzen nachgelaufen sind, die nur andere Götter angebetet haben. Was ist passiert? Sie haben genau das gemacht, wovor Gott sie gewarnt hat. Ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben. Das geht nicht. Es lässt sich nicht vereinbaren. Das geht einfach nicht. Weil er ist ein eifersüchtiger Gott. Und da steht Eifersucht nicht nicht irgendwie so negativ belegt, oh, der ist eifersüchtig, der hat ein Problem oder sowas. Wer liebt, er liebt. Und das kann man nicht teilen. Ja, ich kann meinen Mann nicht teilen mit einer anderen, das geht gar nicht. Ja, das ist Liebe. Ja, er ist ein eifersüchtiger Gott. Und auf Elias Wort hin, setzt Dürre ein. Boah. Was für eine Autorität, oder? Elias spricht, wenn man das nächste Bild an, die nächste Folie. So wahr der Herr Gott Israels lebt, es wird kein Regen mehr fallen. Und so war's. Die Dürre hat eingesetzt. Was für eine Autorität. Aber die Autorität kam irgendwo her. Elia hat einen ganz klaren Auftrag, genau für dieses Wort. Er hat es nicht irgendwie von sich aus, ach, jetzt sage ich einfach mal, es wird nicht mehr regnen und dann mal schauen, was passiert. Nee, das gründet sich auf Gottes Wort. Warum? Weil Gott seinem Volk vorlegt in 5. Mose 11, Vers 16 bis 17. Doch passt auf, lasst euch nicht dazu verleiten, vom Herrn abzufallen und andere Götter zu verehren und sie anzubeten. Sonst fordert ihr den Zorn Gottes heraus. Er wird den Himmel verschließen, sodass kein Regen mehr fällt und auf euren Feldern nichts mehr wächst. Sie haben das schwarz auf weiß. Was haben wir denn alles so schwarz auf weiß? Weil Elia diesen klaren Auftrag hatte, wegen dem konnte er sagen, es wird kein Regen mehr fallen. Das war der ausschlaggebende Punkt. Da macht es Gottes Handeln einfach Sinn. Er sagt nicht einfach so irgendwas. Ja. Das heißt, wir können auch nicht einfach hingehen, wir lesen die Geschichte hier, boah, cool, 3 Jahre keinen Regen, ich probiere das mal hier in Deutschland aus. Oder in Herbolzheim reicht das schon. Ich probiere es mal mit Herbolzheim aus. Jetzt soll es 3 Jahre nicht mehr regnen über Herbolzheim. Nee, wir sollen nicht einfach hier nachahmen, vor alle Dinge, wenn man keinen Auftrag dazu bekommen hat. Und es gibt auch keine Warnung. Und es geht auch nicht darum, dass man hier irgendwie ein machtvolles Gebet spricht. Darum ging es Elia auch nicht. Oder irgendwie so showmäßig das darstellen. Ich war letzte Woche ganz schockiert, muss ich sagen. Ich gehe nicht oft in andere, auf Internetseiten, in andere Gemeinde oder in andere Institutionen oder sowas. Aber da habe ich es wieder mal, kam ich irgendwie da drauf, von einem sogenannten geistlichen Führer in Amerika. Und ich war einfach nur, mir sind die Tränen runtergelaufen, weil es war so ekelhaft. Es war einfach so ekelhaft. Das war so ein kurzer Videoclip auf YouTube, so 3 Minuten oder was. Und das war so eine Show. Und diese Demonstration und boah, sogar aus dem Computer raus ist da die Gottlosigkeit eigentlich rausgeflossen. Das war so eklig. Das geht nicht drum um uns. Um irgendwie eine Zauberformel oder boah, der hat ja mächtig gebetet. Elia, ich lerne jetzt das Gebet vom Elia aus. Das war ja so machtvoll und das übertrage ich jetzt und jetzt spreche ich in mächtigen Worten oder sowas. Nee, darum ging es dem Elia auch nicht. Worum ging es denn dem Elia? Er hat sich nicht selber bewiesen in dem Gebet. Ich glaube, dem war ganz anders zumute. Das war der einzige Prophet, der übrig war. Ihm ging es um die Menschen. Er sprach zum Volk, steht in dieser Bibelstelle. Auf dem Berg Karmel ließ Gott die Menschen kommen, damit sie sich wieder zu ihm wenden. Ihm geht's um die Menschen. Elia sprach zum Volk. Es war das Volk, das von einem König regiert wurde, der angeordnet hat, diesen Baal anzubeten. Ein König, der angeordnet hat, nicht mehr diesem lebendigen Gott zu folgen. Hey, Gott, geht's um uns Menschen. Elia stellte sich vor das Volk und sagte, wie lange wollt ihr denn hin und her schwanken? Wie geht denn eigentlich hin? In einer Übersetzung steht, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wie geht denn das? Also ich meine, hinke kann ich noch auf einem, aber auf beiden Seiten? Hey, da hat man gar keinen Stand mehr. Da ist man überhaupt gar nicht sicher. Stimmt es? Wenn man hinkt von einem zum anderen, Oder in einer Übersetzung steht, Hoffnung für alle, wie lange wollt ihr denn noch auf zwei Hochzeiten tanzen? Ja, ist so ein geflügelter Begriff hier. Das trifft's aber. Mal hier, irgendwie will man beides, aber das geht doch nicht. Das ist ja krampfig, das ist ja so ätzend. Ja, das weiß man selber von sich, wenn man probiert, ein bisschen, also ich kenne das aus meiner Teenie-Zeit, irgendwie hier noch mitmache, aber dann doch irgendwie weiß ich ja auch Jesus und dann hat man hier ein schlechtes Gewissen, dann geht man wieder hier rüber, fühlt sich aber gar nicht mehr wohl und Krampf. Ich glaube, wenn ich die Gesichter ansehe, einige wissen genau, von was ich rede. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wie lange wollt ihr noch hin und her schwanken? Wann endlich begreift ihr, dass der lebendige Gott euer Gott ist, der euch beisteht, der macht, was er sagt, hier, auf dem er sich verlassen kann? Wann endlich befolgt ihr das erste Gebot und das wichtigste Gebot? Ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit eurer ganzen Kraft lieben. Warum soll ich? Wie, warum soll ich? Könnte man jetzt sagen, wieso soll ich das? Ja, wieso soll ich nicht? Warum erziehen Eltern ihre Kinder? Warum sagen Eltern ihren Kindern, was gut ist, was nicht so gut ist? Warum schauen Eltern, dass ihre Kinder nicht irgendwas, was Dummes machen, gerade wenn sie so klein sind? Warum? Oh, lass doch dem Kleinen die eigene Meinung. Was soll das? Weil wir unsere Kinder lieben, deswegen erziehen wir sie, deswegen nehmen wir gern in Kauf, dass dann mal kommt, du bist unfair. Ja und? Dann fühlt sich's für dich vielleicht unfair an, aber ich liebe dich. Ich möchte, dass du weiterkommst. Ich möchte, dass du wachsest, dass du erwachsen wirst. Und so auch Gott. Eigentlich ist es andersrum. Wir sind so wie Gott. Nicht Gott macht es so wie wir, sondern wir. Eher wie Gott haben wir ein Stück echt Himmel auf Erden, wenn wir das machen. Er hat mit diesem Volk einen Bund gemacht. Er liebt sein Volk. Und in den ganzen Königsbüchern, in der ganzen Geschichte, man liest diese Könige, die immer wieder vertraut hatten. Ja, König Asa. Dann hat er vertraut, Gott, ob viele oder wenig, du bist ja eh mächtig. Ob ich jetzt hier mit 10 Personen anrück oder mit einem ganzen Heer von 100.000. Du bist mächtig. Und dann steht als mal in der Bibel, und der Herr gab ihm die Feinde in seine Hände. Das finde ich immer so, ja klar. Er ist für die Menschen, die ihm vertrauen. Er belohnt es. Er belohnt es. So wie auch, wie einfach ist es eigentlich als Eltern, die Kinder zu belohnen, wenn sie gehorsam sind, anstatt wenn sie immer dagegen sind. Ist doch viel einfacher. Und jetzt gerade das noch. Und das lief so gut, jetzt kriegst du gerade das noch. Ja, also ich kenne das von mir, da läuft es irgendwie. Aber es ist so viel einfacher. Und warum ist es wichtig, ein ungeteiltes Herz zu haben? Gott von ganzem Herzen zu lieben, dieses erste Gebot. Weil ein ungeteiltes Herz uns daran hindert, hin und her zu wanken. Das geht nur mit einem geteilten Herzen. Wenn ich so mal hier, das geht nur, wenn man geteilt ist. Wenn man was wirklich von ganzem Herzen macht, dann überlegt man immer. Also mir ist dann ein ganz einfaches Beispiel eingefallen. Tonis Lieblingsfarbe ist blau. Er überlegt nicht lang, wenn dann roter Becher ist und ein blauer, blau. Da steht er nicht hin, soll ich jetzt rot nehmen, nehme ich jetzt rot oder blau, rot oder blau, rot oder blau. Ganz klar, Lieblingsfarbe blau, er ist von ganzem Herzen Blau-Fan, ja? Er hat kein geteiltes Herz, er hat ein absolut ungeteiltes Herz, wenn es um Farben geht. Aber das ist eigentlich das Gleiche. Wenn unser Herz ungeteilt ist, dann überlegen wir nicht mehr lange. Ja? Ein ungeteiltes Herz heißt, ich richte alles, was ich habe, bin, mache, tue, alles auf Jesus aus. Von ganzem Herzen ist nicht halbherzig. Ja? was fällt einem, man sagt ja, ah, das hat er aber jetzt halbherzig gemacht. Ja, was ist ein halbherzig? Halbherzig ist so ein bisschen gleichgültig. Ah, ja, machen wir halt so. Oder lustlos, lau, unwillig. Es ist auf jeden Fall nicht eindeutig. Stimmt's? In Lukas 14, Vers 33 sagt Jesus, genauso kann auch niemand mein Jünger sein, ohne alles für mich aufzugeben. Salz ist gut zum Würzen, aber wie macht man es wieder salzig, wenn es seine Würzkraft verliert? Geschmackloses Salz eignet sich weder für den Boden noch als Dünger. Es wird weggeworfen. Wer bereit ist zu hören, soll zuhören und begreifen. Diese Lauheit, dieses Halbherzige, das ist, Kinder sagen, das ist bäh. Ja, das ist bäh. In der Offenbarung 3 lesen wir auch in dem Brief an die Gemeinde von Laodicea, wo Jesus sagt, werdet ihr wenigstens kalt, heiß wäre natürlich, heiß oder kalt, aber dieses lauwarme, das ist zum Ausspucken. Das möchte keiner, das ist bäh. Anders ein ungeteiltes Herz. Wie lange wollt ihr noch hin und her schwanken? Wie lange wollt ihr hier, heute Morgen, vielleicht du, hier in Herbolzheim, der du jetzt hier sitzt, wie lange willst du noch hin und her schwanken? Wie lange willst du noch auf zwei Hochzeiten tanzen? Wann begreifst du, dass es Gott gut mit dir meint? Wann lieferst du dein Herz vollständig Gott aus? Wann wird aus deinem geteilten Herzen Ungeteiltes? Wann hörst du auf, am Reichtum und Besitz zu hängen? In Lukas 12, 34 steht, wo immer euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein und da ist was Wahres dran. Nicht was Wahres, es ist wahr, es steht in Gottes Wort. Niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld Reichtum Besitz dienen. Wann vertraust du dem lebendigen Gott von ganzem Herzen, dass er Pläne mit dir hat? Dass er, wenn du ein ungeteiltes Herz hast, er es auch durchführen kann. Wann hörst du auf, zwischen dem Reich Gottes und der Welt hin und her zu laufen? Mal hier, mal wieder dort mehr. Das ist ein Krampf. Es zerstört. Es ist. In Jakobus 4, Vers 4 steht, ihr Ehebrecher, ist euch denn nicht bewusst, dass die Freundschaft mit dieser Welt euch zu Feinden Gottes macht? Ich sage es noch einmal, wer ein Freund der Welt sein will, wird zum Feind Gottes. Und da geht's nicht drum, ob wir in der Welt sind. Ja, wir leben auf dieser Welt. Oh, das ist aber jetzt abgehoben. Und nee, wir sind in der Welt, aber die Welt ist nicht in uns. Das ist ein Unterschied. Genauso auch die Gemeinde. Wir sind als Gemeinde in der Welt und die Welt soll erfahren von der frohen Botschaft. Aber die Welt gehört nicht in unsere Gemeinde. Nichts davon. Und mit hin und her schwanken ist auch nicht das Fallen gemeint, wenn jetzt vielleicht der ein oder andere denkt, oh ja, stimmt, oh, in dem Bereich, da bin ich echt noch nicht durch und oh, da schwanke ich immer wieder hin und her. Hey, wir müssen echt unterscheiden. Es geht nicht darum, habe ich einen Entschluss gefasst, bringe ich mein Herz vor Gott und sag, Herr, hilf mir in diesem Bereich, ich gebe dir mein Herz und ich streck mich aus nach diesem ungeteilten Herz, ich möchte es, zerbrich mich in dem Punkt. Und dann gehe ich hin, wahrscheinlich gleich die nächsten 5 Minuten, wenn mir jemand begegnet, meistens jemand aus der eigenen Familie, ja? Kennt ihr das auch? Bäm, liegt man wieder. das ist nicht gemeint. Das ist Fallen aufstehen. Fallen aufstehen und irgendwann werden die Muskeln stärker und irgendwann hast du die Schnauze voll von diesem ewigen Hinfallen, dass du dann immer stärker wirst und dann siehst du eine Veränderung auf 2 Jahre mindestens. Du siehst eine Veränderung. Mann, Gott, ist, boah, stimmt, das ist wirklich anders. Es fühlt sich zwar nicht anders an, weil ich fühle mich immer noch genauso mies wie vor 2 Jahren, aber ich kann, Mensch, die Abstände werden ja größer. Boah, Gott, du bist so, du stellst dich dazu und ich darf hier wachsen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist nicht das Hin- und Herschwanken. Das Hin- und Herschwanken ist vollen Bewusstseins. Wenn ich genau weiß, was ich mache, wenn ich mich nicht entscheiden kann, diese Gleichgültigkeit, wie schnell macht sich Gleichgültigkeit auch wieder Raum? Es geht um unsere Herzenshaltung, um die Entscheidung, um die Denkweise. Und das andere, das Hinfallen, Aufstehen, das nennt die Bibel Heiligung, wo man wirklich einen Unterschied wahrnimmt, wo wirklich das Herz immer wieder mehr vor Gott hinlegen. Und es liebt Gott. Und Elia hatte auch ein ungeteiltes Herz. Er hat Gott geliebt und er hat für ihn gelebt und er hat sich zur Verfügung gestellt. Er wusste auch nicht, was passiert auf dem Berg Karmel. Boah, wie er alleine gegen 850 andere Propheten. Ich meine, das muss man sich ja nochmal vorstellen. Durch ihn konnte aber Gott dann wirken und war Elia ein Supermensch? Ja, der Elia, das war halt der Prophet. War er ein Supermensch? Nee. Er war ein Mensch wie du und ich. Und er hatte auch Angst. Und warum ich das Buch immer wieder noch mehr lieb, ist, weil es nicht hinterm Berg hält. Was steht denn da noch drin? Unmittelbar nach dieser Geschichte steht vom Elia, er hat gehört, die Isabel will ihn umbringen und Furcht ergriff. Diesen Mann, der gerade das Feuer, der gerade so mächtig gewirkt hat, haut ab, weil er diese Frau des Königs fürchtet und weil er um sein Leben gefürchtet hat. Gleich im nächsten Augenblick. Und echt, als ich das gelesen habe, bei mir hat sowas von geklingelt, weil ich habe das auch schon gehabt, oder habt ihr das auch schon erlebt, dass praktisch mal irgendwie sowas sowas geistlich Machtvolles erlebt, irgendwie so eine Art, ja, wir sagen oft dazu Durchbruch, oder irgendwie man hat bei einem jemand anders irgendwie so einen Sieg, ja, ich nenne so die kleinen Siege, so einen Sieg erlebt, und gleich am nächsten Tag kommt einem irgendwas entgegen und man ist total entmutigt, so. Und man denkt gar nicht mehr, man denkt, boah, war ich das gestern wirklich? Habe ich das wirklich? Da habe ich mich so stark gefühlt und so Power und so. Aber es geht eben nicht drum. Es geht nicht um unser Gefühl, wie powermäßig man sich fühlt oder was. Um uns geht's gar nicht, um dich geht's gar nicht, weißt du das? Es geht um ihn, was er macht. Und wichtig ist, dass wir ihn immer besser kennenlernen. Durch das Wort, durch Gemeinschaft, durch Beten, durch Fragen. Fragen. Gott liebt ungeteilte Herzen. Und er hält Ausschau nach Leuten, die ihm voll und ganz vertrauen. Und letzten Sonntag haben wir auch die Stelle auch schon mal gehört und gelesen, die in 2. Chronik 16 steht. Beim König Asa. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet sind. Gott liebt ungeteilte Herzen. Und warum? Damit er wieder andere Herzen erreichen kann. Wenn dein Herz ungeteilt ist, wenn du auf seiner Seite stehst, wenn du das alles akzeptierst, dann kann er durch dich wieder andere erreichen. Elia betet auf dem Berg Karmel, antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, Gott bist, nicht damit ich ein Prophet bin und damit jeder sieht, wie machtvoll ich hier auftrete. Nein, damit du Herr bist, damit dieses Volk erkennt, damit sie dich sehen, damit du ihre Herzen zurückerobern kannst. Ihm geht's um dein und mein Herz. Er will auch dein Herz erobern oder zurückerobern vielleicht. Ich schaue nicht in euer Herz, aber Gott tut's. Er will dich ja retten. Er will dich befreien. Er will dich heilen, aufrichten, ermutigen, neu gründen, überhaupt gründen. Gott erweist sich als der Herr auch heute hier in Herbolzheim. Auf der ganzen Erde. Darum geht's. Und jeder, du und ich, jeder muss sich entscheiden. Und Jesus sagt zur Gemeinde in Laodicea, die so lau geworden ist, bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um. Und so sage ich das heute, dir Gemeinde Herbolzheim, uns, dir hier, bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um. Vater im Himmel, und ich danke dir, dass du dazu deine Gnade schenkst. Herr, nicht mal das können wir aus eigener Kraft. Nicht mal das geht, ohne dass dein Geist das wirklich offenbart. Und darum bete ich, dass dein Geist offenbart, wer wir sind, wie unser Herz vor dir steht, damit wir umkehren können. Herr, ich bete um Raum zur Buße hier in unserer Gemeinde, in jedem seinen Leben. Ich danke dir, dass du der Gott bist, der nicht aufs Äußere sieht, sondern aufs Herz. Und ich danke dir, dass du der Gott bist, der unsere Herzen will, der uns retten will, der in deinem Wort steht, du willst, dass jeder Mensch gerettet wird. Ich danke dir und ich bete, dass unser Gebet ist, dass wir ausdrücken, dass das erste Gebot wirklich auch unser Gebet ist. Nämlich, dass wir dich von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft lieben. In Jesu Namen. Amen.